lese uns den Predigttext aus dem Brief des Paulus an die Christen in Philippi, Kapitel 1. Wer seine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Philippa 1, die Verse 12 bis 26. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann. Und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat.
Mein erster Satz hier in meinem Skript lautet eigentlich, ihr Lieben, ich stehe mit schwerem Herzen vor euch. Das tue ich auch irgendwie, aber zumindest nach den Liedern, ich hoffe, das habt ihr alle ein bisschen gespürt. Es ist nicht normal, dass so viele Menschen hier zusammenkommen können und etwas empfinden können bei diesen Ausdrücken, die wir gerade in diesen Liedern gefunden haben. Das ist einzigartig und darum weiß ich gar nicht, wo man das sonst hernimmt, wenn man nicht in einem Gottesdienst gemeinsam mit anderen solche Wahrheiten sich selbst zusingt, weil wir sie alle brauchen. Vor allem in Zeiten wie unseren und darum stehe ich auch mit einem schweren Herzen hier gerade vor uns. Der erste Grund ist ganz praktisch, eigentlich sollte ich gar nicht hier vorne stehen. Eigentlich sollte Chion Park hier vorne stehen, einer meiner Kollegen, einer der Pastoren hier. Aber er hat Corona. Gestern Abend kam die Nachricht, Houston, wir haben ein Problem. Und da mussten wir dann ganz spontan umdisponieren. Und so stehe ich jetzt heute hier. Und ihr müsst wissen, das ist jetzt keine Predigt, die wochenlang gegärt ist oder die ganze Woche in ganz vielen Stunden vorbereitet worden ist. Es ist mehr ein... Das ist der Text, der uns heute bewegt und das sind jetzt bringe ich meine Eindrücke über diesen Text und meine Gefühle mit dem, wie es mir gerade geht, einfach hier vor uns und wir sehen, was Gott uns dadurch sagen möchte. Die zweite Sache, warum ich mit einem schweren Herzen vor euch stehe, ist glaube ich, etwas offensichtlicher. Die Ereignisse dieser Woche haben bei mir auf jeden Fall ihre Spuren hinterlassen. Ich glaube, das kann ich sagen. Die Welt ist in den vergangenen Tagen eine andere geworden. Das muss uns einfach bewusst sein. Mit dem Angriff auf die Ukraine hat sich etwas radikal geändert in dieser Welt. Ich möchte gar nicht allzu politisch werden. Ich weiß, dass auch der Westen so seine eigenen Sachen hat und dass er sicherlich auch an manchen Dingen seine Verantwortung trägt. Ich weiß auch, dass es überall sonst immer wieder auf der Welt Krieg gibt und dass das jetzt nicht eine neue Situation für die Welt ist. Und trotzdem aber unsere Welt hat sich geändert. Dieser Konflikt trifft uns alle auf eine ganz neue Art und Weise. Wir wähnten uns irgendwie sicher in unserer westlichen Welt. Und jetzt kämpft eine ukrainische Bevölkerung um ihr Überleben, um ihre Werte, um ihre Freiheit, ums nackte Überleben. Man kann jetzt viel über Politik diskutieren, das will ich gar nicht. Aber Fakt ist, Zivilisten und zum Teil so junge Soldaten sterben gerade in einem sinnlosen Krieg auf beiden Seiten. Weil Macht diese Wirkung hat in dieser Welt. Und weil Gier da ist. Und weil Stolz da ist. Und vor allem, ich sag mal, die etwas jüngere Generation, ich bin 31, vielleicht wir alle, aber vor allem wir spüren zum ersten Mal hautnah mit, dass diese Welt nicht sicher ist. Wir erleben zum ersten Mal, wie fragil diese Welt ist. Und ich habe mit mehreren geredet und ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich war Donnerstag wie in einem Schock. Ich wusste nicht, was ich fühlen soll und das zieht sich seitdem durch. Ich hatte auch zu viel Zeit, auch Nachrichten zu schauen und zu lesen, jede freie Minute. Noch nie wurde ich so ergriffen, noch nicht jede freie Minute davon so heimgesucht. Und ihr dürft mich gerne für naiv halten, das mag ich auch sein, aber mir wurde zum ersten Mal wirklich bewusst, wie machtlos wir im Angesicht von großen Mächten sind. Manche von euch werden das schon durchgemacht haben, auch erlebt haben in dieser Welt, in ihren ganzen Lebenserfahrungen. Für manche unter uns ist es das erste Mal und es hinterlässt etwas bei uns. Ich habe zum ersten Mal tief gespürt, auch wenn ich weiß, dass es so ist. Es ist ja nicht die Tatsache, dass es so ist, sondern dass man es auf einmal spürt. Ich stehe dort und mich packt es, weil ich denke, ich habe noch nichts geopfert für meine Überzeugung in meinem Leben. Und jetzt stehen Leute auf beiden Seiten dort, die einen riskieren ihr Leben, die anderen werden verhaftet, weil sie für Dinge einstehen. Meinung kann nicht frei gesagt werden. Es ist unfassbar, was solche Opfer einfach mit sich bringen. Und ein Blick in die sozialen Medien zeigt, vielen geht es so. Und wir haben Angst. Ich habe Angst. Aber es ist nicht die Angst, dass bei uns jetzt gleich, das wäre ja völlig irrational, dass bei uns jetzt hier gleich alles in die Luft geht. Das ist nicht die Angst, die viele von uns haben. Vielleicht geht es dir eher wie mir. Es ist mehr dieses Eingeständnis. Unsere Welt, auch unsere Welt, auch hier, alles, was wir uns sicher wähnten, ist nicht sicher. Und Dinge sind so fragil. Und das Böse ist mächtig. Und dagegen wirkt auf einmal eine Corona-Ansteckung, das haben wir gemerkt an den Medien, auf einmal fast wie ein Witz. Das ist die Welt, in der wir leben. Und das zeigen die vergangenen Tage. Das mag vielleicht nicht dein Gefühl sein, aber das ist zumindest mein Gefühl. Und so stehe ich heute hier mit diesem Text, mit diesen Worten, die uns überliefert worden sind, schon vor 2000 Jahren, knapp zumindest. Und ich merke auf einmal, hier kommt etwas zusammen. Und so freue ich mich dann trotzdem auch mit euch, einen Blick in diesen Text zu wagen. Die Predigtreihe, in der wir uns gerade bewegen, lautet Philipper, echte Freude im Evangelium finden. Echte Freude, auch in Zeiten wie der unseren. Im Evangelium, in dieser guten Nachricht von Jesus, das bedeutet dieses Wort, in der guten Nachricht für dich, für jeden Einzelnen von uns hier, echte Freude darin finden. Letzte Woche hat uns Daniel Grischin schon mit hineingenommen, ein bisschen in diesen Brief. Es ist ein Brief, den der Apostel Paulus an eine Gemeinde in Philippi schreibt. Und er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis heraus. Wir wissen nicht genau, in welchem Gefängnis er letztlich war. Theorien sind da sehr breit gefächert. Völlig egal, er ist im Gefängnis und er muss mit dem Tod rechnen. Ich meine, das war kein Spaziergang. Wir reden hier nicht von, du hast ein bisschen Ausgang, dann hast du noch deinen Fernseher noch bei dir zu Hause, wie auch immer, auch wenn Gefängnis schlimm genug ist, auch in unserer Zeit. Das ist, was er erlebt haben muss, ist etwas anderes. Und trotzdem schreibt er von dort diesen Brief, so kann man ihn nennen, der Freude. Er weiß nicht, ob er lebend wieder herauskommt. Und darum schreibt er davon. Und ich hab uns mal folgende Überschrift für diese Predigt mitgebracht. Sie lautet: das größte Ziel und das größte Hindernis unseres Lebens. Das ist nicht das Kreativste, mit dem ich gekommen bin, aber das ist, wenn man nur so 2-3 Stunden Zeit hat, dann sieht es etwas so aus. Und trotzdem ist es wahr, und ich würde uns gerne diesen Text mit hineinnehmen. Das größte Ziel und das größte Hindernis unseres Lebens. Und der erste Punkt in dieser Predigt ist dann dementsprechend: das große Ziel des Lebens ist für diesen Paulus Christus groß machen. Das klingt, wenn du mit Gemeinde unterwegs bist, klingt das richtig. Wenn du schon häufiger hier warst, klingt das so fromm und gut. Wenn du noch nie hier warst, denkst du: hä, was willst du eigentlich von mir? Ich befinde mich genau in dieser Spannung. Es ist das, was der Text sagt, aber es ist etwas, was wir tiefer begreifen müssen. Und darum lade ich uns mal ein. Wir schauen noch einmal genau in den Text mit hinein. Paulus schreibt darin, aus dem Gefängnis heraus, folgende Sätze. Er sagt: ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass jetzt genauso wie bisher Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird. Er ist im Gefängnis und er schreibt: ich hoffe nur eine Sache, dass ich nichts tun werde, was diesen Gott, an den ich glaube und für den ich hier drin bin, dass der beschämt wird. Weil ich möchte, dass alle Leute sehen, wenn sie mich sehen, dass sie sehen, wie unfassbar toll eigentlich dieser Gott ist. Und das sehen sie, eben weil ich hier drin sitze, in diesen Ketten hier zurecht. Je häufiger ich diesen Vers lese, desto mehr merke ich, boah, es ist nicht so einfach, so etwas wirklich ehrlich zu meinen. Das mal schnell zu sagen, das ist schnell gemacht. Aber so etwas wirklich ernst zu meinen, das ist, wie macht man sowas? Und um es uns ein bisschen näher zu machen, versuche ich, euch in ein Bild reinzunehmen, das mir gestern Abend geholfen hat, Paulus hier etwas mehr zu verstehen. Für mich ist Paulus die antike Version und die christliche Version von dem ukrainischen Präsidenten, den wir jetzt gerade erleben, Wladimir Selenskyj. Die meisten von euch werden die Nachrichten dennoch etwas verfolgt haben. Wladimir Selenskyj ist der ukrainische Präsident. Und sein Bild und seine Sätze kursieren gerade in der ganzen Welt als ein Zeichen von Mut, Leitung und Selbstaufopferung. Während die russische Armee zurzeit nur 1, vielleicht 2 Kilometer vor Kiew steht mit einigen Vorstößen, bleibt er, dieser 44-jährige Mann, einfach in der Stadt. Er ist das Hauptziel Nummer 1, er hat eine junge Familie. Er ist eigentlich gelernter Komiker und Schauspieler. Keiner hat ihn ernst genommen, als er da damals Präsident geworden ist. Und jetzt bieten ihm Verbündete an und sagen: wir evakuieren dich aus dem Ort natürlich, damit du weiterhin in Sicherheit sein kannst. Er sagte zu seinen Verbündeten: ich brauche keine Mitfahrgelegenheit. Ich brauche nur Munition, um mein Land zu verteidigen. Helft mir bitte, mein Land zu verteidigen. Mir geht es jetzt nicht um all die Politik und all das, was damit einhergeht. Ich rede davon, was mit einem Menschen vor sich geht, der weiß: ich habe Familie und ich könnte jetzt sogar rauskommen. Aber nein, ich opfere meinen Traum vom glücklichen, einfachen Leben und gebe mich hier etwas Größerem hin. Seine Mut und Entschlossenheit inspirieren nun seine ganze Bevölkerung und die ganze Welt. Ich habe mehrere Zitate gelesen von Leuten, die sich öffentlich gemeldet haben, gesagt haben: ich habe nicht für ihn gemeldet, ich habe ihn nie ernst genommen, aber jetzt gibt dieser Mann mir eine Hoffnung, die mir bisher keiner gegeben hat. Warum rede ich von Selenskyj? Er ist ein Mann und mit ihm natürlich viele, viele andere, Frauen und Männer in der ganzen Ukraine, die jetzt hingehen und sagen: es gibt etwas Größeres als ein glückliches Leben. Es gibt etwas Größeres als ein glückliches Familien. Es gibt etwas Größeres als eine glückliche Rente irgendwann. Es gibt etwas, wofür es sich mehr zu leben lohnt und für das es sogar sich zu sterben lohnt. Weil etwas größer und wichtiger ist. Und wenn wir das mal im Kopf haben, und jetzt wenden wir uns mal ab davon, das ist Paulus. Das, was momentan kursiert mit Menschen, die davon inspiriert sind, das möchte Paulus mit uns machen. Und er sagt: ich sitze hier im Gefängnis. Wenn ihr mich seht, seht ihr jemanden, der exakt so agiert. Es gibt etwas Größeres, und das ist jetzt kein Nationalstolz, das ist auch nicht nur eine Vaterlandliebe. Es ist ein Gott, der mich ergriffen hat und für den ich lebe. Und ich kann dir gar keine Worte mehr geben, um das zu erklären. Schau mich einfach nur an. Schau einfach nur mich an, mit dem auch, was ich aushalte. Und sehe, was er wert ist. Genau das tat Paulus. Und er sagt, es gibt nichts Beschämenderes jetzt, und davor habe ich Angst, etwas Beschämendes zu tun, dass Menschen sehen, als wäre Gott klein und ich mache das jetzt hier irgendwie so. Deswegen ist sein großes Ziel, so fromm das auch klingen mag, Gott groß zu machen. Weil er sagt, das ist der größte Schatz, den ich noch habe. Der größte. Und als ich diese Verse und darüber nachgedacht habe, musste ich an folgende Stelle denken. Jesus versucht irgendwie den Menschen deutlich zu machen, was ist das, was ich euch eigentlich bringen möchte? Und er sagt, er redet immer wieder von dem Reich Gottes. Die beste Nachricht ist, dass Gottes Reich wieder kommt. Er will diese Welt neu machen, Himmel und Erde neu machen. Das ist dieses Königreich Gottes. Und er sagt, das kommt jetzt durch mich, es bricht durch mich an. Und Gott wird diese Welt, ein Reich des Friedens aufrichten. Und aber wir merken, wir Menschen verstehen das nicht, also benutzt Jesus Bilder. Gott sei Dank, er macht es uns einfacher. Also bringt er folgendes Gleichnis, ein kurzes Bild, um uns das zu erklären. Und das gibt er uns in Matthäus 13. Da sagt Jesus, folgende Verse 45 bis 46, ganz einfach, mit dem Königreich Gottes ist es wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er eine besonders wertvolle entdeckt, geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft sie. Wenn du diesen Kaufmann siehst und du siehst ihn, wie er danach mit seiner Perle rumläuft, dann schaust du dir diese Perle an, du weißt, die muss so unfassbar wert sein. Ich verstehe das nicht, ich weiß noch nicht, woran erkenne ich eine Perle, die wertvoll ist. Aber dieser Mann, der war so davon überzeugt, dass sie das Schönste überhaupt nur ist, dass wenn ich ihn sehe, mit dem, was er getan hat, muss ich davon überzeugt sein, dass diese Perle wertvoll ist. So einfach ist das. Und die Regel, die wir in dieser Stelle hier sehen, bei Jesus und sowohl auch bei Paulus, ist folgende. Das, was du aufopferst, zeigt, wie viel etwas wert ist. Geld ist nichts anderes. Geld ist so ein Opfer, das ich bringe, um etwas einem Wert beizumessen. Und jetzt sagt Jesus, mit diesem Reich Gottes ist es so, anhand von dem, was du aufgibst, was du auch mal opfern musst, sieht man, wie kostbar es ist. Und Paulus sagt, wenn du mich anschaust mit dem, was ich auch mitmache, siehst du hoffentlich, auch wenn ich es dir gar nicht unendlich lang erklären kann, siehst du, wie wertvoll dieser Gott ist, der all das für mich gemacht hat. Und Taten sprechen in diesen Fällen mehr als Worte. Opfer ist kein Wort, das wir gerne benutzen. Wir überhaupt nicht. Was opfern wir im Westen schon gerne? Wir geben uns so schnell damit zufrieden. Auch Christen geben sich so schnell damit zufrieden. Naja, Jesus, er ist ja an einen Opfertod schon gestorben. Also sind wir damit fertig. Aber das ist nicht die Perspektive von Paulus, das ist auch nicht die von Jesus. Jesus sagt uns, das ist mein Weg gewesen, den bin ich für dich gegangen, aber ich lade dich ein, das Gleiche zu tun. Und Paulus sagt, das ist die Welt, in der ich lebe. Wir betrachten das Leid, was auch immer dich trifft, sei es eine Krankheit, sei es die Krise jetzt, sei es die Angst um dein Leben, sei es Konflikte, über die du nicht hinwegkommst. Wir betrachten das Leid als etwas Negatives. Und natürlich ist es negativ. Es gehört nicht zu dieser Welt und es ist bestimmt nichts Gutes. Aber Paulus sieht darin eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, das trifft mich so oder so, und es ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass dieser Gott mehr ist als all das. Und ich möchte euch sagen, ich bin zutiefst herausgefordert. Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, die ganze Woche schon, sondern erst gestern Abend und jetzt in diesem Moment hier mit euch. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es sagen soll, aber es bringt mir diese Frage rauf. Wird durch meine Entscheidungen in meinem Leben, wird durch mein Handeln, wird durch die Gefühle, die ich in meinem Leben zulasse, durch meinen Umgang mit Zeit, durch einen Blick auf mein Bankkonto, wird dadurch deutlich, dass dieser Jesus das Wertvollste ist, was ich nur habe. Weil das ist das, was wir in diesen Katechismenfragen gesagt haben. Das ist das, was wir gesungen haben. Die Frage ist, zeigt unser Leben das? Gestern Abend las ich das und dann hat mich dieser Gedanke so gepackt und ich habe gemerkt, Dennis, es ist so bescheuert. Es ist so bescheuert. Ich gucke auf die letzten Tage und ich sehe einen anhaltenden Konflikt mit meiner Frau, den wir viel zu lang hatten. Ich denke, Dennis, das ist so ein Blödsinn. Ich meine mal völlig unabhängig, wer recht und wer nicht recht hat. Das zeigt nicht, dass dieser Jesus das ist, was ich die ganze Zeit sage. Das zeigt es nicht. Und es entspricht nicht dem, was ich glaube. Was mache ich da? Und so gibt es so unendlich viel. Unser Umgang mit Zeit und so viel mehr. Unser Leben in Konflikten und unbereinigten Konflikten. All das zeigt unser Leben, wie wertvoll dieser Gott ist, wenn du an ihn glaubst. Das ist vielleicht die spannendste Frage. Freitagabend las ich von einem ukrainischen Pastor, beziehungsweise er ist Amerikaner und arbeitet als Pastor, dient als Pastor in der Ukraine. Nach der Invasion hat er seine Familie natürlich gepackt, hat seine Familie über die Grenze gefahren und ist dann umgedreht und wieder zurückgefahren nach Kiew. Ukrainische Männer dürfen das Land nicht verlassen, aber er ist Amerikaner, er hätte einfach gehen können, so einfach. Und ich meine, wer würde es ihm verübeln? Er geht zurück mit all dem Schmerz, den es sicherlich für die ganze Familie bedeutet. Und ich will das auch nicht endlos glorifizieren. Ich sage nur, ich schaue ihn an mit dem Satz, mit dem er wieder zurückfährt und sagt, meine Gemeinde braucht mich und das ist Jesus mir wert. Und ich schaue ihn an, versteht ihr? Und es gibt kaum noch etwas in dieser Welt, wo ich wirklich Mut sehe. Aber ich sehe ihn gerade in manchen Teilen in diesem Konflikt und er stellt mich in Frage. Weil wenn ich dieses Handeln von diesen Frauen und Männern sehe, in ganz unterschiedlichen Teilen, auch Christen in Russland gerade, dann sehe ich, was dieser Jesus wert ist. Und ich wünschte es, dass wenn mein Leben angeschaut wird und unser Leben hier angeschaut wird, dass Menschen sehen können hier in der Südpfalz, das ist dieser Jesus wert. Weil wenn das nicht ist, wozu machen, wozu glauben, wenn er am Ende nicht tragfähig genug ist? Ich habe keine einfache Antwort für uns. Ich habe nur diese Sätze von diesem Paulus, der sagt, das ist es bei mir. Und Leute in Philippi und Liebe erlebt Gemeinde, das ist die Realität, mit der wir zu tun haben. Und das ist mein größtes Ziel, dass das passiert. Ich lese noch einmal seine Worte. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern es jetzt genauso wie bisher Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird. Danach kommt der Satz, sei es durch mein Leben oder durch mein Sterben. Genau so landen wir jetzt nach diesem großen Ziel, das wir für unser Leben haben, landen wir jetzt bei dem großen Hindernis, das uns dann letzten Endes gegenübersteht. Und das größte Hindernis des Lebens ist am Ende der Tod. Und genau damit sind wir eigentlich in den letzten Monaten und Jahren eigentlich mehr konfrontiert, denn in den letzten Jahrzehnten davor. In den letzten Jahrzehnten konnten wir uns sehr sicher wiegen. Alles hat sich entwickelt. Da schien es manchmal auch noch so, als würde die Rente wirklich blumig aussehen. Jetzt fast 2 Jahre, kam Corona. Menschen bekommen mehr Angst als sonst. Der Tod kam uns unerträglich nah, zumindest der Gedanke davon, die Angst. Und jetzt, nachdem sich das gerade verfliegt, bricht nicht nur die biologische Sache aus, sondern das menschliche Böse und all die Unberechenbarkeit. Und wenn wir da Angst empfinden, wer kann es denn verübeln? Denn der Tod ist so ziemlich das Schlimmste, was es nur gibt. Und mit dieser Perspektive, wovor wir so Angst haben, da schreibt Paulus jetzt hinein. Das sind seine Worte, ab Vers 21. Denn das Leben heißt für mich Christus. Das ist übrigens im Griechischen eigentlich nur 3 Worte. Zu leben Christus, zu sterben Gewinn. Mehr sagt er nicht in diesem Bombensatz. Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ernsthaft, Paulus. Ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei Christus zu sein, denn das kann er kaum ernst meinen, denn das wäre bei weitem das Beste. Andererseits ist es euretwegen nötiger, am Leben zu bleiben. Und darum mal sehen. Es ist schon krass, wenn ich so etwas lese, wenn jemand danach dem Gottesdienst zu mir kommt und sagt, Herr Dennis, ich weiß gerade nicht, weißt du, jetzt bei Jesus sein, jetzt alles, das wäre schon das Beste. Aber für die Erlebtgemeinde mache ich halt noch ein paar Jährchen. Ich würde dich etwas schief anschauen, weil ich denke, ich kann dir das kaum abkaufen. Ich kann es... Kann das wirklich sein, dass das jemand authentisch fühlen kann, ohne zu sagen, das Leben ist furchtbar und ich will am liebsten nur sterben? Das ist nicht Paulus. Paulus liebt das Leben. Aber das ist eine Perspektive. Am Ende ist das die Rechnung, die er hat. Aber der Tod macht uns Angst. Ernst Becker, ein Atheist, ein großer auch Soziologe, er hat ein Buch geschrieben, The Denial of Death, die Verleugnung des Todes. Und darum schreibt er, er beobachtet, wie wir in unserer Zeit mit dem Tod umgehen. Und das sind seine Worte ein bisschen. Der Mensch ist buchstäblich in zwei Teile gespalten. Er ist sich seiner großartigen Einzigartigkeit bewusst. Denn er ragt mit seiner überragenden Majestät aus der Natur heraus. Und doch geht er ein paar Meter in die Erde, um blind und stumm zu verrotten und für immer zu verschwinden. Der Tod ist ein schreckliches Dilemma, in dem man sich befindet und mit dem man leben muss. Und wenn es Gott am Ende nicht gibt, Strich, machen wir den. Das ist doch das Unfassbarste. Und ich meine, du kannst am Ende den heroischsten Tod sterben für dein Vaterland oder sonst irgendwas. Am Ende verrottest du und nichts war. Und du kannst dich nicht mal daran freuen, dass andere sich ewig an dich erinnern. Es geht quasi gar nicht. Das ist ein schreckliches Dilemma, mit dem man leben muss. Und wenn du heute hier bist und diesen Jesus für dich persönlich noch nicht kennst, dann bitte ich dich, den Tod ernst zu nehmen, der über deinem Leben, über unser aller Leben steht. Und die Frage ist, was ist am Ende wirklich eine Antwort darauf? Paulus, dieser Mann, der hatte eine. Und ich gebe zu, ich bin so ergriffen, auch in diesen Tagen jetzt von dieser Situation der Ukraine, weil ich mir eine Frage immer mehr gestellt habe. Und ich schäme mich dafür. Ich habe die Nachrichten gelesen. Die Nachrichten, Männer zwischen 18 und 60 dürfen das Land nicht verlassen. Das heißt nicht, dass nur Männer eingezogen werden in die Armee, auch viele Frauen beteiligen sich daran. Aber wisst ihr was, mein erster Gedanke war, Dennis, du bist 31. Jetzt mal ehrlich, was wäre dein Gedanke? Was macht das mit mir? Könnte ich mein Leben einfach loslassen? Und mir geht es hier nicht darum, sollten Christen an einem Krieg sich beteiligen, das ist eine ganz eigene Diskussion. Ja? Aber nur einfach ganz persönlich, mein Herz. Wie viel Angst steckt in mir drin vor dem Tod, der auf einmal so nahe kommt? Es ist nicht angenehm, sich diese Fragen zu stellen. Der Tod hat mir mehr Angst gemacht, als ich dachte. Und weil wir haben diese Rechnung, es ist die Rechnung, die Ernst Becker die ganze Zeit hat, die diese Welt die ganze Zeit hat. Der Tod bedeutet für uns, etwas zu verlieren. Alles, was dir kostbar ist. Deine Familie, deine Liebe, deine Gesundheit, dein Körper, dein ganzes Wesen. Wir verlieren mit dem Tod. Und jetzt kommt dieser Paulus daher. Und er wirkt so abgedreht, weil er sich dorthin stellt und sagt, zu leben Christus, zu sterben. Und er benutzt dieses Wort, das ist frech. Gewinn. Gewinn. So wie ich arbeite die ganze Zeit darauf hin, nicht weil er sagt, der Tod ist wunderbar, sondern weil etwas durch den Tod hindurchgebrochen ist, durch diesen Jesus Christus. Der Tod ist Gewinn, nicht Verlust. Und es muss richtig bescheuert gewesen sein, Paulus als Wache zu haben oder als Gouverneur zu haben und dem jetzt zu drohen. Paulus, in 3 Tagen werden wir dich hinrichten. Okay? Das gewinnt für mich. Ja, nee, wir werden dich hier weiter in der Zelle behalten. Und dann, das ist auch okay, setze ich mich weiter für die Gemeinden ein. Wir werden dich foltern. Ja, dann werden Leute sehen, so wie ich leide, wie viel Christus wert ist. Okay? Das muss die in den Wahnsinn getrieben haben. Und ich will das hier nicht lustig machen. Es gibt, all das ist furchtbar, versteht mich nicht falsch. Es gibt jetzt gerade Christen, die für ihren Glauben all das erleiden. Und ich will das in keinster Weise lächerlich machen. Aber es wirkt so abstrus, dass jemand hinkommen kann und sagen kann, mein Leben ist schön und gut, aber es gibt dieses absolut Höchste. Und in diesem Höchsten finde ich etwas, wofür mir jedes Opfer in dieser Welt es nur wert ist. Und das lässt mich fast sprachlos zurück. Wenn du mich kennst, wirst du früher oder später kennenlernen, ich liebe es, in die Sauna zu gehen. So bin ich groß geworden. Es war schon früher für uns ganz, ganz klar, jeder irgendwie von Verwandten hatte irgendwie eine Sauna oder von Freunden. Und dann gehst du dann dahin, weiß nicht, wie alt man da war, und dann die alten Männer legen dann schon auf und du sitzt dann da drin und hechelst da so ein bisschen vor dich her. Wenn du das erste Mal in eine Sauna gehst, dann denkst du, müsstest du fast denken, wenn du nicht weißt, wie es da drin läuft. Ich meine, klar, da drin schwitzt man, aber du wirst kurz verwirrt sein, dass irgendwann steht jemand auf. Das ist meistens der richtige Meister dann. So war das zumindest bei uns. Da wird dann so ein Handschuh angezogen und so. Und dann nimmt jemand Wasser und gießt es auf diese Saunasteine drauf. Und jetzt könnte man ja denken, wie bescheuert ist man, weil wir wollen doch, dass es heiß ist. Warum willst du es jetzt kühler machen? Aber haha, wenn du es noch nie erlebt hast, dann viel Spaß. Dann beginnt der Spaß eigentlich erst. Weil dann wird es ja richtig heiß. Die Luftfeuchtigkeit geht nach oben und das Wasser kann diese Saunasteine nicht ersticken, zumindest nicht in den Mengen, sondern es wird nur noch heißer. Und Paulus, sein Leben war so eine Art Saunastein. Du konntest draufgießen, was du wolltest. Es wurde nur noch mehr, es wurde intensiver. Und das ist etwas, das beeindruckt mich so tief. Egal welches Leid ihn getroffen hat, etwas wurde nur noch mehr, seinem Ziel wurde näher gekommen. Und die Frage ist, wenn dich und mich Leid trifft, Krankheit, Beziehungskrisen und sonst irgendwas, dann spüren wir nur das, was uns verloren geht. Aber wir sehen keine Chance dafür, was eigentlich passieren kann, dass dieses Hindernis übergangen werden kann. Nämlich, dass etwas deutlich werden kann vor diesem Gott, der entweder echt ist oder ist es sowieso umsonst. Diese Reihe heißt, und damit komme ich jetzt mal zu einem Ende, heißt echte Freude im Evangelium finden. Paulus sagt hier in Vers 25, darauf baue ich und bin deshalb gewiss, dass ich euch erhalten bleibe, damit ihr im Glauben vorankommt und die Freude darin erfahrt. Paulus sagt, ich lebe mit meiner Gemeinde, mit meiner Hauskirche, wenn man so will, mit euch allen, damit durch das, was in meinem Leben passiert, ihr alle Freude erfahrt. Und ihr Lieben, das ist genau der Grund, warum wir Sonntag für Sonntag hier zusammenkommen. Um uns gegenseitig bewusst zu machen, jeder von uns braucht es. Jeder von uns braucht es, dass wir einander hier zusingen. Wir singen es nicht nur für Gott, wir singen es auch füreinander, dass ich euch höre, dass ihr singt, gleich in diesem Lied. Jesus ist genug. Weil in dieser Woche werde ich diesen Satz brauchen. Ich werde ihn brauchen, nicht nur, wenn ich die Nachrichten lese. Ich werde es brauchen für meine eigenen, für meinen Alltag, für meinen Umgang mit der Zeit, für meinen Umgang mit Geld, für meinen Umgang in Beziehungen. Ich brauche diese Überzeugung, dass Jesus genug ist. Weil dann kann ich auch manch eine Sache aus meiner Hand wirklich loslassen. Und das ist das, was ich dir mehr als alles wünsche, auch wenn du heute da bist und diesen Jesus noch nicht kennst. Dieser Jesus ist genug. Und ich wünsche, dass du bei uns hier eine Luft atmest, wo du das spürst. Und wir möchten dementsprechend leben. Ein etwas in Jesus finden, der so kostbar ist, dass selbst der Tod am Ende etwas ist, was nur noch mehr gibt. Das ist am Ende wirklich genug. Und darum sagt Paulus, und das spreche ich dir zu, und ich wünsche es, dass du es von ganzem Herzen glauben kannst. Christus ist dein Leben. Und wenn das so ist, dann ist Sterben, selbst das Sterben, nur Gewinn. Amen. Lass uns gemeinsam dieses wunderbare Lied singen.